Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute mit Miriam Goch und Frau Professorin Christina Knels zum Thema Logopädie bei primär progressiver Aphasie.
Hallo, guten Morgen. Wir sprechen uns heute zu dritt und zwar noch vor Ostern. Ich weiß nicht, wann du da draußen diese Podcast-Folge hören wirst. Es ist eine neue Folge von der Podcast-Folge aus Klinisch Relevant. Wir fokussieren heute wieder ein Gebiet aus der Logopädie. Mein Name ist Cordula Winterholler. Ich bin Linguistin und Logopädin. Und ich habe schon gesagt, wir sind heute zu dritt. Und ich habe zwei Gästinnen, Christina und Miriam. Und damit du gleich die Stimmen erkennst und die Namen dann zuordnen kannst, Christina, ich fange einfach mit dir an. Ich gehe jetzt mal alphabetisch vor. Stell dich vor, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute Morgen am grünen Donnerstag.
Ja, vielen Dank, Cordula, dass ich hier da sein darf und dass ich eingeladen wurde. Mein Name ist Christina Knels und ich bin meines Zeichens klinische Linguistin und bin zurzeit Professorin oder schon seit über 10 Jahren Professorin an der Medical School Hamburg und leite dort den Studiengang Logopädie. Und ja, mein Spezialgebiet, auch ein Gebiet, worüber ich promoviert habe, ist die Demenz. Ich bin auch tatsächlich als Therapeutin viel in geriatrischen Reha-Kliniken unterwegs gewesen und habe da sozusagen meine Passion für Menschen mit Demenz entdeckt.
Ich darf auch noch gleich spoilern, dass du uns auch in der S3-Leitlinie Demenz vertreten hast.
Ja, das
aber
habe ich.
Über dieses Thema werden wir nicht schweigen, sondern wir werden es nachher doch nochmal ausführlich anschauen. Und bevor wir aber das tun, herzlich willkommen Miriam. Stell du dich vor, damit wir einen Einblick haben. Wer bist du? Wo arbeitest du? Was ist dein Herzensbrenner in der Logopädie?
Ja, danke schön. Genau, mein Name ist Miriam Gauch. Ich bin Logopädin und Promovendin in der Universitätsmedizin in Mainz und beschäftige mich mit dem Thema Biografiearbeit bei der primär progredienten Aphasie. Da wollen wir heute noch drüber sprechen. Und wenn ich jetzt sagen soll, wofür ich brenne, ich glaube, für Biografiearbeit bei PPA definitiv, aber auch für partizipative Forschung und Demenzversorgung, Demenztherapie im Allgemeinen. Ja, danke.
Ja, du hast das Thema jetzt schon genannt. PPA, primär progrediente Aphasie. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Wie der Name schon sagt, also die Aphasie, eine Sprachstörung, die vordergründig ist, also primär vordergründig im Vergleich zu kognitiven Symptomen, die dann im Verlauf der Erkrankung aber eben auch auftreten können, wie das ja bei demenziellen Erkrankungen auch so ist. Und die PPA, die basiert etiologisch auf entweder dem Bild einer Alzheimer-Erkrankung oder einer frontotemporalen Lobär-Degeneration.
Christina, du wolltest auch noch was dazu sagen?
Das war schon eine ziemlich schöne Ausführung, Miriam. Also im Alltag übersetzt sind das dann einfach Betroffene, die eine langsam beginnende und schleichende Progredienz haben in der Sprachstörung. Und wie Miriam das so schön formuliert hat, ist es so, dass es tatsächlich eine relativ isolierte Sprachstörung ist, was man eigentlich von einer Demenz, wenn man das mal so allgemein sagt oder vielleicht der Alzheimer-Demenz als die häufigste Demenzform ja schon ein wenig unterschiedlich ist, weil eben die PPA-Betroffenen tatsächlich relativ fit sind bei solchen eher nonverbalen kognitiven Fähigkeiten wie zum Beispiel Gedächtnis, ne, Aufmerksamkeit, das, was man so gemeinhin auch schon als eingeschränkt sich denkt, wenn man das Wort Demenz hört, ist eben bei den PPA-Patienten eben nicht so, gerade in den frühen Phasen dieses Verlaufs.
Ist da dann, entschuldige, weil ich höre dir jetzt gerade sehr gespannt zu und überlege, im Alltag kann das sein, dass das auch, wenn zum ersten Mal diese Symptome auch auftreten, dass zuerst an einen Schlaganfall gedacht wird in der Diagnostik?
Ja. Tatsächlich, wenn man dann tatsächlich gerade starke Wortfindungsstörungen hat oder irgendwie ganz andere Worte rauskommt, die man eigentlich intendiert hat, ist es so, dass sozusagen bei Initialdiagnose oder Frühdiagnose so ein Schlaganfall auch erstmal ausgeschlossen ist. Die Patienten, die ich so kenne, die haben auch das Gefühl, dass sie so zwischen den Stühlen sitzen. Ne? Einerseits ist es eher tatsächlich von der Symptomkonstellation gerne mal so wie ein Schlaganfall, ne? Dass sozusagen die Sprache tatsächlich betroffen ist, wie bei einer vaskulär bedingten Aphasie. Aber andererseits ist es ein degeneratives Syndrom und ist sozusagen eigentlich eher praktisch dann dem Demenzbereich im Allgemeinen zuzuordnen.
Sprich, wenn wir uns die Therapie anschauen, dann haben wir die Therapieerfolge nicht auf der Funktionsebene zu erwarten. Das heißt, wir müssen die Progredienz mitdenken.
Genau. Das mitzudenken. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also wenn wir uns die Therapieverfahren bei primär progredienten Aphasien anschauen, dann gibt es da vielleicht so vier Pfeiler, die ich nennen würde. Also sprachsystematische Verfahren, kompensatorische Verfahren, Verfahren, die mehr lebensqualitätsorientiert sind und welche, die sich mehr auf Umwelt und Umfeld beziehen. Also sprachsystematisch kann man durchaus im Anfangsstadium der PPA auch Erfolge erzielen. Also das heißt, ein Wortabruf könnte sich beispielsweise über einen gewissen Zeitraum auch nochmal verbessern. Geübte Items können gefestigt werden, so dass dann der Wortabruf besser gelingt. Da gibt's wirklich auch gute Studien zu, dass da Logopädie ganz viel erreichen kann und das hilft natürlich den Betroffenen. Und es gibt auch Generalisierungseffekte auf ungeübte Items in solchen Studien. Aber dann im Verlauf muss eben viel mehr dann auch daran gedacht werden, auch kompensatorische Methoden zu finden, wie beispielsweise unterstützte Kommunikation, Einsatz von Gesten, das, was wir auch bei vaskulären Aphasien finden an Verfahren und dann lebensqualitätsorientiert kann Biografiearbeit verwendet werden und mit dem Umfeld kann natürlich im Sinne von einem Kommunikationspartnertraining geübt werden. Es kann Angehörigenberatung ist unbedingt indiziert. Gibt's ganz viel, was Logopädinnen zu tun haben.
Und Da würde ich kurz was hinzufügen, mhm. Sozusagen als Leitlinienbeauftragte sozusagen. Mhm. Vielleicht ein Wort hier auch noch zur generellen Studienlage. Ne? Miriam, du hast das so schön zusammengefasst mit den Interventionen, die es gibt. Und die Studienlage an Therapiestudien, die spiegelt das auch wider. Tatsächlich ist der absolut größte Teil an Interventionen in den Therapiestudien, die es gibt, tatsächlich zu Wortabruf, ne, Wortfindung, Benennen. Dann geht es aber auch weiter mit unterstützter Kommunikation, das eben auch evaluiert wird und tatsächlich auch Studien zu funktionellen Kommunikationen. Ne? Was ich auch unglaublich wichtig finde, ne? Dass man nicht auf der Funktionsebene bleibt, also tatsächlich an einzelnen sprachlichen Fähigkeiten arbeitet, sondern dass man tatsächlich auch ganz wichtig versucht, die Kommunikation so gut es geht zu erhalten oder eben auch tatsächlich zu optimieren.
Na, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil du gerade so die Studienlage dargestellt hast. Es ist ja immer sehr leicht, eine Studie zu machen, also in Bezug auf zum Beispiel Wortabruf. Ja, und dann sehe ich, ich mache eine Intervention, es wird besser. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt gezeigt, der Wortabruf wird besser. Aber was macht der Wortabruf dann mit der Kommunikation? Mit dem Leben da draußen, verbleibt das im Therapieraum und Patientin geht dann eher enttäuscht raus und sagt, okay, hier kann ich's und zu Hause.
Ja, genau, das ist natürlich die Frage nach dem Transfer, inwiefern verbessert sich dann auch die Kommunikation. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dann auch Angehörige mit einzubinden bei der PPA. Was da eben ein Verfahren ist, was sich sehr gut eignet, ist das Kommunikationspartnertraining, wo so ein bisschen mehr dieser Gedanke vermittelt wird. Kommunikation ist eigentlich wie ein Tennismatch. Wir haben hier zwei Spieler, die sind im gemeinsamen Spiel. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich den Aufschlag, damit die andere Person auch zurückspielen kann? Denn natürlich, wenn ich einen schwachen Tennispartner habe, dann gibt es da wenig Flow im Spiel, wenn ich jetzt unheimlich feste schlage. Ich spiele selbst kein Tennis, aber genau, also ich glaube, das Bild funktioniert ganz gut, dass man so ein Stück weit sich auf den anderen einlässt und die Vorlage gibt, die dann auch für den anderen funktioniert. Und ich glaube, das ist entscheidend.
Wie schaut das dann ganz konkret in der Therapie aus? Habt ihr einen Patienten, eine Patientin so vor Augen, wo ihr sagen könntet, ach ja, daran könnte ich es mal plastisch darstellen, damit wir uns das vorstellen können.
Wir haben das häufig so, dass wir auch Angehörige da einfach an der Stelle beraten. Die sind manchmal unsicher, wie viel soll ich denn helfen? Und häufig passiert etwas, dass die Angehörigen meinen, sie müssten so ein bisschen auch Co-Therapeutin werden. Und das ist meistens nicht so gut für die Paarbeziehung. Also eigentlich ist es besser, wenn man Angehörigen auch ein Stück weit diese Rolle als Partnerin lässt oder die auch dabei bleiben und dass man dann im Grunde auch entscheidet für die einzelne Gesprächssituation, wie viel Unterstützung ist denn jetzt hier nötig und gewünscht auch von der Person mit Sprachstörung. Also wir sagen dann eigentlich Ehepaaren, sprechen Sie darüber, ob jetzt hier gewünscht ist, dass man den Anfangsbuchstaben sagt oder dass man den Satz beendet oder so. Genau, und das ist nicht so ein gegenseitiges oder ein von dem Angehörigen induziertes Testen ist, so ein Fragen nach dem, was zum Beispiel gefrühstückt oder zum Mittagessen wurde, um dann am besten noch irgendwie das Gedächtnis mitzutesten. Also dazu tendieren manchmal Angehörige, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben ressourcenorientiert im Gespräch bleibt und wir sagen immer, dass eigentlich auch ja viel mehr zum Beispiel Gefühle nochmal thematisiert werden sollten und auch nonverbal kommuniziert werden kann. Das wären so Dinge, die wir betonen würden im Gespräch.
Christina hat heftig genickt. Ich kann sie sehen. Ich kann alle beide heute sehen. Ich sehe immer, wer nickt. Wer sich hier auch noch mal ganz kurz meldet. Ich frage mal, Christina, hast du jemanden so vor Augen oder eine Therapiesituation, wo du sagst, ja, da denke ich gerade, wenn Miriam das ausführt, an den oder die oder an das Paar, fällt dir da was ein? Eine Situation?
Mir fällt tatsächlich ein Patient ein, aber tatsächlich jetzt nicht auf eine kommunikationsorientierte Therapie bezogen, sondern auf die Therapie auf, naja, eigentlich ist es schon kommunikationsorientiert, allerdings war es tatsächlich nur indirekt mit der Angehörigen. Und zwar hat die Angehörige mir mitgeteilt, wie sie mit ihrem betroffenen Ehemann kommuniziert. Das war tatsächlich ein relativ schwerer Fall von PPA, also schon fortgeschritten. Das heißt, der Patient konnte eigentlich nur noch im sogenannten Jargon sprechen. Also er war tatsächlich so schon betroffen, dass er tatsächlich, ja, sehr viel Unverständliches schon sagte, aber ein paar, ja, Einzelworte aus seinem Wortschatz noch sozusagen ganz spezifisch verwendete, ne? Und sie hat dann rausgefunden, dass der Patient oder der Herr sozusagen seinen Wortschatz ganz clever einsetzte, um so viel Dinge wie möglich in der Kommunikation abzudecken. Ja? Er hat zum Beispiel nur noch 4 Nomen gehabt in seinem Wortschatz. Ne? Das war tatsächlich... Jetzt muss ich mal überlegen. Es war Sohn, Oma, Wasser und Hund. Mhm. Ja. Und tatsächlich ist das so, dass er diese 4 Nomen einsetzte für ganz viele Worte. Ne? Hund, er hatte einen Hund zu Hause, deswegen ist es ein hochfrequentes, hochfamiliäres Wort, das sozusagen dann auch übrig geblieben ist. Ne? Ja, nach dem Motto use it or lose it. Ne? Er hat Hund viel verwendet, also ist es noch vorhanden. Und für Hund hat er eben, ja, er hat Hund zu allen Tieren gesagt. Mhm. Ne? Also wenn es eine Katze war, hat er Hund gesagt. Ne? Und dann hat die Ehefrau rausgefunden, dass er eigenmächtig tatsächlich bestimmte Wortkombinationen hergestellt hat oder das Wort mit einer Geste kombiniert hat. Ne? Zum Beispiel das Wort Hund, Piep, ist Vogel. Ja? So hat er sozusagen mit seinem Wort Hund ein neues Wort kreiert, ne? Mhm. Mit der Kombination Hund, Piep. Oder Hund in Kombination mit einem mit der Geste des Flügelschlagens. So, ich mache die Geste jetzt vor, die wird im Podcast jetzt nicht mitten gehört, aber das ist sozusagen sein Wort für Ente gewesen. Mhm. Ja. Und so hat er tatsächlich eine eigene Systematik, ja, in seine Restsprache gebracht, um tatsächlich so gut wie möglich zu kommunizieren. Ne? Und tatsächlich hat er viel mit Zeigen gearbeitet, viel mit Gesten und das alles eigenmächtig. Wenn er zum Beispiel etwas erzählt hat, was sich auf die Zukunft bezieht, hat er nach vorne gezeigt beim Reden und hat das Wort gleich benutzt. Ja, also um auf Zukunft Bezug zu nehmen. Wenn er etwas erzählt hat, was sich auf die Vergangenheit bezog, weil er hat auch keine Grammatik an sich mehr gehabt, hat er nach hinten gezeigt und hat das Wort schon lang benutzt. Ne? Schon lang her in Klammern, ne? Mhm. Schon lang. Und hat so tatsächlich auf die Vergangenheit Bezug genommen. Sodass ich tatsächlich als Therapeutin eigentlich nur, ja, eigentlich fast den Luxus hatte, eigentlich nur zu verstehen, wie er systematisch Sprache benutzt, um sozusagen sein eigenes Lexikon, seine eigene Grammatik zu lernen und das sozusagen dann auch in der Familie bekannt zu machen, dass er tatsächlich innerhalb seines Familienkreises kommunizieren kann. Klar, so kann er keine Brötchen beim Bäcker bestellen, aber um tatsächlich die bestmöglichste Kommunikation innerhalb der Familie herzustellen, ist das praktisch ein Selbstläufer gewesen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wenn wir da einen Patienten mit zum Beispiel einer Alzheimer-Demenz da sitzen hätten. Ne? Das würde gar nicht gehen, weil das war tatsächlich brillant für den Patienten selber, das sozusagen ja mit dem, was er noch zur Verfügung hat, das Bestmöglichste rauszuholen.
Also diese kognitive Leistung,
ja,
die hier dahinter steckt, letztendlich ja auch sehr viel Abstraktheit. Und ich glaube, dein Beispiel zeigt ja auch sehr deutlich, wie personenzentriert dann auch die Therapie abläuft. Denn diesen Fall gibt es so nicht mehr. Also ich, ja, wenn du das jetzt deinen Studierenden zum Beispiel berichtest, ja, und sie werden sagen, ja, und wie mache ich das dann? Dann müssen wir ihnen wahrscheinlich sagen, es ist gut hinzuhören und dieses System zu erfassen, ob du so einen Patienten, eine Patientin jemals sehen wirst und ob dieses System funktionieren wirst, das wissen wir nicht.
Ja, absolut. Das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, gerade auch bei meinen Studierenden. Wenn die das erste Mal von Demenz hören, dann wollen die gerne immer ein Handwerkszeug an die Hand. Mhm. So nach dem Motto One Fits All, ja. Mhm. Einfach so ein fertiges, was muss ich machen, welche Übungen muss ich machen. Die gibt's zum Beispiel in der Aphasietherapie durchaus, ja. Aber im Bereich Demenz muss ich dann immer sagen, nein, man muss erstmal tatsächlich das Individuum kennenlernen und dann schauen, was geht, was sind die Wünsche und was sind die Defizite und Ressourcen dieses Individuums. Na? Und darauf aufbauend dann tatsächlich eine individuelle, personenzentrierte Therapie. Das ist manchmal gerade für Anfänger, ne, für Erstzeitsemester tatsächlich ein bisschen schwierig, ne, tatsächlich oder frustrierend, das zu erfahren, weil sie sich gerne an irgendwas Konkretem festhalten wollen.
Wie ist dann das Altersspektrum bei der primärprogredienten Aphasie?
Also das Diagnosealter, das liegt so bei rund 65, natürlich irgendwie je nach Studie, in die man jetzt reinliest, ein bisschen variierend. Ich glaube, die Umfragestudien sind sich so einig, dass die meisten Patientinnen, die in der Praxis auftauchen, zwischen 60 und 70 sind. Mit kleinen Variationen.
Bedeutet ja auch hier wieder andere Interessen vielleicht nochmal, die wir und andere Lebensentwürfe, auf die wir hier im Rahmen der Therapie dann auch stoßen.
Genau, ja. Das ist, gerade wenn dann im Verlauf irgendwie auch Pflegebedürftigkeit eine Rolle spielt, dann stehen Angehörige häufig vor der Herausforderung, in welche Einrichtung kann denn jetzt meine Frau, mein Mann mit PPA kommen? Und dann sind es manchmal Einrichtungen, wo ganz viele Personen mit Alzheimer-Erkrankungen sind. Und da passen die PPA-Patientinnen nicht so rein. Die sind dann jünger, haben häufig noch ein bisschen auch eine andere Vorstellung von dem, was sie jetzt noch machen möchten mit ihrer Zeit. Und das ist eine Herausforderung.
Ja, dann gucken wir doch noch, bevor wir noch ganz konkret in das Thema Diagnostik einsteigen, nochmal, ich hatte es vorhin schon gespoilert, S3-Leitlinie Demenz. Da gibt es doch jetzt bestimmt ein Kapitel zu, Christina, zu diesem Thema. Und da werden auch wir als Berufsgruppe genannt, oder?
Ja, schön wär's, ne, Cordula? Ja, wir haben tatsächlich das Problem, wenn ich erstmal auf das Problem eingehe, immer noch, dass bei einer S3-Leitlinie die Studienqualität, na, also das Studiendesign, ein bestimmtes Format haben muss, ne, um aufgenommen zu werden in ja die Begutachtung, um daraus Empfehlungen abzuleiten. Und tatsächlich ist es im Bereich der PPA, wie auch allgemein im Bereich der Demenz, gerade aus der Sicht der Logopädie, so, dass die Studienqualität nicht so ist, dass sie sozusagen den Ansprüchen einer S3-Leitlinie genügen. Das heißt aber nicht, dass keine Studien existieren. Ich habe ja eben schon kurz was über die Studienlage erzählt, über PPA. Es gibt tatsächlich viele Studien, ne, die auch ganz gut gebaut sind methodisch, aber nicht dem methodischen Goldstandard entsprechen. Ne? Das heißt, wir haben Studien, wir haben Interventionen, die haben wir in der Forschung überprüft und diese Interventionen haben sich auch als effektiv rausgestellt. Allerdings, wie gesagt, die Studienqualität hat nicht dem Goldstandard entsprochen.
Also dieser S3-Leitlinie, ne? Würden wir jetzt zum Beispiel eine Therapieleitlinie machen? Ich wollte jetzt sagen Therapiestudie, nein, Therapieleitlinie und würden sagen, wir steigen S1 ein oder vielleicht würden wir sogar S2K hinbekommen. Das wäre möglich, oder?
Das wäre auf jeden Fall möglich, ja. Mhm. Ohne jetzt groß was zu spoilern, ist es so, dass momentan tatsächlich Anstrengungen unternommen werden, ne? Tatsächlich Handlungsempfehlungen herauszugeben. Ne? Wie lange der Prozess dauern wird, das wissen wir nicht, Miriam. Aber wir, das heißt, einige Arbeitskreise zu dem Thema beschäftigen sich damit oder wollen sich damit beschäftigen. Das wird keine offizielle Leitlinie werden, sondern tatsächlich wirklich Handlungsempfehlungen von Experten gemacht, abgeleitet, die eben auch auf der vorhandenen Studienlage basieren. Ja, um vielleicht noch, das ist sozusagen das, was sozusagen als positiver Punkt hier auch genannt werden muss. Ein weiterer Punkt, den ich, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist, es gibt durchaus auch Studien über PPA, die auch den Anspruch haben, dem Goldstandard zu entsprechen. Da haben wir es nicht drüber geredet, über diese spezielle Intervention. Es gibt nämlich eine Studie, sogar tatsächlich ein systematisches Review, ne? Also eine Zusammenfassung von sehr gut gebauten Studien über die Intervention transkranielle Gleichstromstimulation bei PPA. Ja, was ist denn da das Logopädische dran? Ne? Ganz speziell ist es die Intervention transkranielle Gleichstromstimulation in Kombination mit Sprachtherapie. Ne? Mhm. Das soll tatsächlich das Benennen verbessern und zwar signifikant mehr verbessern als jetzt zum Beispiel Sprachtherapie alleine, die aber auch schon verbessert. Das ist in den Studien sozusagen dann auch zu lesen, ne? Aber allerdings tatsächlich für geübte Items, also die Items, die man sozusagen unter dieser Intervention übt, die werden dann auch gut gekonnt.
Wird dieses Verfahren in Reha-Kliniken eingesetzt? Die transkranielle?
Das ist unterschiedlich. Ne? Das hast du natürlich, das ist ein Kostenfaktor. Ne? So ein Gerät ist jetzt auch nicht billig. Ne? Aber es gibt tatsächlich, also wir zum Beispiel an der MSH, wir haben so ein Ding. Es gibt auch mittlerweile portable Geräte. Also die das sind keine riesengroßen Apparaturen, sondern die kann man sich tatsächlich auch leisten. Ja. Ich weiß von einigen wenigen Praxen, die sich solche Geräte auch geleistet haben, Logopädie, aber auch Ergotherapie. Das Problem ist, dass das natürlich nicht von der Kasse übernommen wird. Das muss natürlich selber bezahlt werden, ne, als Patient.
Ja, spannendes Projekt, worauf wir jetzt gekommen sind, dass ihr am Arbeiten seid und solche Therapieempfehlungen auch herausgeben werdet. Absolut wichtiges, notwendiges Projekt, damit uns nicht Wissen verloren geht. Also, dass wir nicht sagen, hier nur weil dieser eine Standard noch nicht erfüllt werden kann, vielleicht für unsere Profession, für unsere Fragestellung auch in der Art und Weise auch gar nicht erfüllbar ist, weil wir kein Medikament sind. Und hier Wissen gesammelt wird, auf dem wir weiter aufbauen können. Ganz wichtiges Projekt. Boah, ihr müsst darüber dann berichten.
Werden wir.
Ja, unbedingt. So, jetzt stelle ich mir gerade vor, die Kollegin, den Kollegen in der Praxis und jetzt kommt ein Patient mit der Diagnose primär progrediente Aphasie. Das ist gestellt, soll jetzt Therapie bekommen. Welchen Test nehme ich jetzt? Wie gestalte ich dann jetzt meinen logopädischen Prozess?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung.
Ja, das ist doch gut zu sagen, das ist die Herausforderung.
Ich glaube, es gibt sogar noch ein Problem davor. Und zwar hattest du eben schon gesagt, Cordula, die kommen schon mit der fertigen Diagnose PPA.
Ich habe schon beim Sprechen habe ich gedacht, das ist ja so wie bei meinen neuromuskulären Erkrankungen. Das war jetzt schon der Wunsch. Es ist ja erst einmal Patient kommt mit etwas und mit dann etwas, im Verlauf stellen wir fest, das ist aber gar nicht das, was wir erwartet hätten.
Ja. Okay. Also üblicherweise gibt es mehrere Arten von Patienten, die dann tatsächlich in den logopädischen Praxen aufschlagen. Und das ist ja schon toll, wenn tatsächlich so eine Verordnung kommt, wo das Wort oder die Buchstaben PPA draufstehen oder Verdacht auf PPA. Ne? Aber es gibt auch Patienten, die kommen nicht nur mit der PPA, sondern sind vielleicht sogar voll ausdiagnostiziert. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Dass in der PPA es noch Varianten gibt, also sprachliche Varianten, wo man in diese Varianten tatsächlich auch einteilen kann. Ne? Aber es gibt dann eben auch tatsächlich Patienten, die kommen dann mit so einer schwammigen Diagnose wie Wortfindungsstörungen, unklarer Genese oder so. Ne? Und dann sind wir in der Praxis eben mit so etwas konfrontiert. Und es kam tatsächlich mehr als einmal vor, in meiner Arbeit mit den Studierenden, ich unterrichte das auch, PPA, und habe Studierende, die schon nebenher als Logopädin arbeiten, also ihre Ausbildung gemacht haben und noch parallel weiter studieren. Und in dieser Phase ihres Studiums komme ich mit dem Thema PPA um die Ecke und plötzlich habe ich dann 1, 2, 3 Studierende mindestens, jetzt erinnere ich, die sagen, ach Mensch, Frau Knils, ich habe da einen Patienten, der passt genau zum Beispiel auf die semantische Variante der PPA. Was mache ich denn? Ja, weil die Diagnose ist nicht gestellt. Ne? Und dann sind wir in der Bredouille erstmal, weil wir als Sprachtherapeuten, wir dürfen natürlich keine Demenz diagnostizieren. Das können wir auch nicht. Ne? Aber wir können natürlich nach oben zurückmelden, ja, die sprachlichen Symptome in dieser Konstellation wären vereinbar mit der PPA, dass man so ganz an der Oberfläche hält und einfach nur seine Beobachtung mitteilt, ne? Und es obliegt dann sozusagen dem behandelnden Arzt zu schauen, was er mit der Info macht. Und das rate ich dann meinen Studierenden. Und die kamen dann auch meist zurück und haben gesagt, ja, jetzt ist eine Diagnose gestellt. Ja, die Ärzte haben sich gefreut und konnten dem Kind einen Namen geben. Ja, und dann ist das natürlich auch für die Angehörigen und für die Betroffenen natürlich eine gute Sache.
Ich würde es auch gar nicht mehr so vorsichtig nennen, nach oben nennen oder so, sondern das ist eine wichtige Beobachtung. Und wir sind ja ein Behandlungsteam. Ja, wir haben ja eine Verordnung. Also ich glaube, manchmal vergessen wir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass es ja hier einen Verordner, eine Verordnete gibt und dann rückzumelden, sagen, das ist mir hier aufgefallen, könnte das auch so und so sein.
Ja, ich denke, da gibt's ganz starke regionale Unterschiede in Deutschland auch einfach. Also je nachdem, von wo Patientinnen geschickt werden, ob die jetzt zum Beispiel aus der Gedächtnisambulanz kommen. Ich glaube, viele Gedächtnisambulanzen, die diagnostizieren die PPA schon auch sehr gut. Dann gibt's da auch tatsächlich häufig schon die Klassifikation in die PPA-Varianten. Dann auch häufig durch Neuropsychologin gestellt oder so. Und dann werden die so in die logopädische Praxis geschickt. Dann kann natürlich da auch schon ein ganz guter Übergang stattfinden. Wenn jetzt eine Person mit einer Demenzdiagnose so ganz allgemein in die logopädische Praxis geschickt wird, dann ist das natürlich Aufgabe der Logopädin dort, das zu erkennen, dass das vielleicht einfach eine sprachbetonte Demenz ist oder PPA. Und ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, weil Logopädinnen in ambulanten Praxen vielleicht irgendwie einen PPA-Patientin dann mal haben, aber nicht mehrere gleichzeitig und dann das eben nicht so erkannt wird. Die Diagnose ist noch nicht so, oder das Störungsbild ist nicht so bekannt. Mhm. Es mangelt dann sicherlich auch an Unterricht in Ausbildungsstätten oder im Studium wird das Thema vielleicht zu wenig aufgegriffen. Ich glaube, da haben wir noch Sachen nachzubessern. Und genau, dann ist natürlich die Frage, wie geht es dann weiter?
Mhm. Habt ihr gerade noch Zahlen im Kopf, wie häufig die primärprogrediente Aphasie ist?
Für den deutschen Sprachraum ist es ein bisschen schwierig, aber wir gehen von 3 bis 6 zu 100.000 aus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du eine andere Zahl hast, Christina, aber es gibt ja immer so ein bisschen Varianten. Aber
ich habe tatsächlich keine richtig gute Zahl, ne? Weil die PPA ja sehr viel seltener ist als jetzt zum Beispiel die Alzheimer-Demenz. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Dunkelziffer immer auch noch sehr hoch ist an nicht diagnostizierten oder fehldiagnostizierten PPA-Fällen. Wenn ich nochmal auf das Beispiel zurückgreifen möchte von dem Patienten mit seiner eigenen Sprachsystematik, von dem ich eben erzählt habe, der kam in die Klinik mit der Diagnose einer Alzheimer-Demenz, was absolut ja dramatisch war, weil man hat ihm sehr viel abgesprochen an seinen Fähigkeiten und an seiner Eigenständigkeit. Ich hatte ihn auch getestet nonverbal mit einem Intelligenztest in Anführungszeichen und das Ergebnis war, er war überdurchchnittlich. Also noch nicht mal normal, sondern überdurchschnittlich gut, weil ich einen Test gesucht hatte, wo man den man tatsächlich sprachbefreit testen kann und er war toll. Ja, der hat zu Hause Wasserrohrbrüche selber repariert und das ist kein Alzheimer-Patient. Ne?
Ja.
Und das ist so einer, der praktisch unter die Dunkelziffer fiel.
Ja. Ja, manchmal werden Patientinnen dann auch erst auf eine Depression hin behandelt, bis dann irgendwann klar ist, okay, hier liegt eigentlich eine Sprachstörung vor.
So, und jetzt kommt dieser Patient zu mir in die Praxis. Und würde ich irgendetwas merken, wenn ich die Aphasie-Checkliste einsetze? Weil ich ja denke, steht Aphasie drauf.
Das kommt natürlich darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Patient kommt. Also wir haben immer wieder auch Patientinnen, die sind dann zum Beispiel im AAT noch unheimlich gut am Anfang. Und dann nutzt meine Kollegin Annalena Küpp zum Beispiel das Bielefelder Wortfindungsscreening. Das ist ein sehr sensitives Verfahren, ist ja auch geeignet für leichte Aphasien und da kann man dann eben häufig auch die leichten Wortfindungsstörungen detektieren.
Also, dann haben wir doch schon mal einen Einstieg. Dann wären wir beim Bielefelder Wortfindungsscreening. Was würdet ihr noch empfehlen? Hättet ihr noch so 1, 2 Tools, wo ihr sagt, ach, denkt doch mal da dran, greift doch mal dorthin?
Also, Also ich kann etwas sagen, was ich nicht empfehlen würde.
Wunderbar, auch das ist, wir gehen auch über den Ausschluss, auch das können wir.
Ja, weil zum Beispiel im AAT, gerade war ja die Sprache, war ja gerade das Thema AAT, ist ja der Token-Test im AAT ein Test, der sehr, sehr sensibel ist für die Selektion Aphasie, Nicht-Aphasie. Mhm. Aber das gilt nur für vaskulär bedingte Aphasien. Mhm. Also die Patienten, die ich hatte, PPA-Patienten, und das muss ich sagen, waren tatsächlich Patienten, die eher eine leichte bzw. beginnende PPA haben bis mittleres Stadium, die haben alle den Token-Test gekonnt. Mhm. Ja, das ist tatsächlich im Bereich der PPA etwas, das kann man auf gut Deutsch gesagt in die Tonne treten, den Token-Test. Mhm. Was ich im AAT tatsächlich ganz gerne mal mache, ist zum Beispiel das Nachsprechen und das Benennen, weil zum Beispiel PPA-Patienten, wenn ich jetzt schon mal auf eine Variante anspielen darf, zum Beispiel die sevantische Variante, die sind sehr gut im Nachsprechen, mhm. aber sehr schlecht im Benennen. Ne? Mhm. Und zwar ist praktisch das Benennen, die Wortfindung, sehr, sehr viel schlechter als andere Untertests. Ne? Und da habe ich früher so ein bisschen drauf geguckt. Ja, die Patienten, die sprechen sehr gut nach, verstehen aber nicht immer, was sie danach sprechen. Ne? Mhm. Also ihnen ist dann die Bedeutung der Worte nicht klar. Und dann wollte ich vielleicht noch mal einmal auch noch mal auf die Diagnostik zurückspringen. Und zwar sind wir ja jetzt schon bei konkreten Tests. Ja. Mhm. Tatsächlich gibt es Diagnosekriterien, die vor, es sind schon über 10 Jahre her, ne, veröffentlicht worden sind, die praktisch für alle gelten. Ne? Und diese Diagnosekriterien sollen eine PPA in die Varianten einteilen. Ja, mhm. Wir haben die nicht flüssig-agrammatische Variante, die semantische Variante und die logopänische Variante. Und für jede Variante gibt es eben Kriterien. Und das sind nichts anderes als sprachliche Merkmale, die man selber überprüft als Diagnostiker, ob diese sprachlichen Merkmale vorliegen. Ne? Wie zum Beispiel das Merkmal Probleme im Benennen. Ne? Das wäre so ein diagnostisches Merkmal, das abgeprüft wird. Es gibt aber auch Merkmale, die man abprüft und die nicht vorliegen dürfen. Also die tatsächlich Dinge, die in Ordnung sein müssen, um in diese Variante einzuordnen. Und diese sprachlichen Merkmale sind jetzt nicht an bestimmte Tests gebunden, sondern es obliegt tatsächlich dem Therapeuten selber zu entscheiden, was er hernimmt, um dieses sprachliche Merkmal zu überprüfen. Und dann haben wir natürlich wieder so eine Art Unsicherheitsfaktor. Ne? Wer nimmt welchen Test her, um eine Wortfindungsstörung abzutesten?
Ja, ja. Wir werden da auch Tipps, Literaturtipps in die Shownotes reinschreiben. Also keine Sorge, hier geht keine Information verloren. Ihr habt bestimmt einige Tipps und Hinweise und auch Fortbildungshinweise, damit wir hier gut versorgen können, damit wir auch seltenere Erkrankungen auch gut hier logopädisch unterstützen können. Was sind so, wenn wir jetzt so am Ende unserer Folge hier sind, was sind so die Kernpunkte, wo er sagt, das ist total wichtig zu diesem Thema zu wissen. Das wäre uns ganz, ganz wichtig, heute auch nochmal nach dieser ausführlichen Diskussion hier nochmal so, das bringt's auf den Punkt einfach. So. Was wär's? Ja.
Also ich denke, Ressourcenorientierung, Personenzentrierung, Lebensqualität, das wären so meine 3 Punkte.
Dass das so unsere Leitsterne im Rahmen dieser Therapieform oder unserer Therapieform dann auch sein kann. Christina, für dich?
Ich finde es ganz wichtig, dass auch früh klar ist, was die Therapieziele sind bei PPA. Na, dass der Betroffene und die Angehörigen einfach auch mit im Boot sind, dass sie wissen, es geht nicht letztendlich um Verbesserung, sondern es geht um Erhalt, um Optimierung der Kommunikation. Dass das zum Beispiel auch Therapeuten mitnehmen, dass es nicht einfach wirklich so funktioniert wie bei einer Aphasietherapie bei Schlaganfall, ne? Dass wir einfach unsere Übung machen und dann verbessert sich die Sprache, sondern dass wir tatsächlich immer noch im Blick behalten müssen hinsichtlich unserer Therapieziele, dass es sich um einen degenerativen Verlauf handelt. Das wäre tatsächlich mir auch wichtig und tatsächlich, hat mir auch schon angesprochen, wirklich die Ressourcenorientierung, ne? Dass es einfach auch ein Thema ist, in der Therapie mit dem zu arbeiten, was auch noch da ist, ne? Und das zu stärken, was da ist, weil man das eben auch von dem ja, Verlust, ne, vielleicht nicht unbedingt schützen kann, aber dass es dann auch um die Verlangsamung des Verlaufs geht. Ne? Das heißt, wir kämpfen um den Boden, den wir eben haben, ne, dass wir den nicht auch verlieren. Ne? Das finde ich so zentral, auch ein zentraler Unterschied zur Aphasietherapie, zum Beispiel nach Schlaganfall.
Ich denke, da ist ja auch dein Patient, den du uns heute mitgegeben hast, nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Leitstern jetzt gerade, weil ich dachte an den Hund, du hast das vorhin so schön gesagt, ne? Dieser Hund ist sehr präsent in seinem Leben und aus diesem Wort hat er sehr viele neue Schöpfungen mit Gestik, mit neuen Wörtern gemacht und ich glaube, das, wenn wir das im Kopf haben, dieses Bild im Kopf haben, dann können wir therapeutisch hier schon auch eine ganze Menge mitnehmen für den Alltag. Ganz herzlichen Dank euch beiden.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, das war sehr, sehr spannend und wir haben, glaube ich, viele Themen aufgerissen, wahrscheinlich viele Fragezeichen gesetzt heute, aber vielleicht auch das eine oder andere Ausrufezeichen und Informationen, weitere Informationen werden wir dann in die Shownotes schreiben und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wenn ich wieder aus dem Bereich der Logopädie berichten kann und interviewen darf. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.